Liebe Zen-Interessierte, unser Thema heute dreht sich um Nachhaltigkeit und Zen. Herzlich darf ich begrüßen meine Zen-Lehrerin Dr. Fleur Sakura Wöss. Nochmals herzlichen Dank dafür, dass du dich bereit erklärst, hier ein Interview mit mir zu geben. Was können wir tun, um ökologischer und nachhaltiger zu leben?
Es ist ja sehr viel die Rede schon in der Öffentlichkeit über Nachhaltigkeit und über Ökologie. Also diskutiert wird viel. Ich glaube, wenn man sagt nachhaltig, dann erzeugt das kein Bild im Kopf. Und das ist ein bisschen schwierig, weil die Menschen denken eigentlich immer in Bildern. Ja? Und Nachhaltigkeit heißt zwar für die Zukunft, aber es hat auch keinen emotionalen Wert. Deswegen bevorzuge ich eher das Denken in Kreisläufen. Also die Menschheit hat immer in Kreisläufen gedacht. Und erst das Lineare in die Zukunft schauen ist ja eigentlich so ja, mit der Aufklärung, Industrialisierung zu uns gekommen. Und das hat uns von manchen Auswirkungen unseres Handelns entfremdet. Also wenn zum Beispiel, ja gut, also deine Frage war, wie können wir ökologisch und nachhaltiger leben? Eine einfache und schwierige Frage. Also wenn ich jetzt von mir aus denke, dann ist es natürlich so, dass ich versuche, Verpackungen zu vermeiden. Also ich kaufe ein ohne Verpackung, ich mache mir meine Sojamilch selber, damit ich eben auch diese Tetrapacks vermeide. Ich esse nur saisonales Gemüse und keine Avocados. Ich kaufe keine Rosen ein, die aus Kenia kommen, weil ich weiß, was für Auswirkungen es dort hat. Genauso auch mit den Avocados und versuche sehr saisonal zu essen. Und wie du weißt, esse ich auch kein Fleisch. Und das ist auch so etwas, also das Fleischessen, das hat sich ja etwas geändert in den letzten Jahren. Es sind ja auch von der Wirtschaft her pflanzliche Fleischersatzprodukte plötzlich groß im Kommen. Und wenn man zum Beispiel denkt, zwischen 2020 und 2022 hat sich der Konsum an Milchprodukten verringert um 10% und von Fleisch 12%, glaube ich, nein, 15% sogar, während die pflanzlichen Alternativen um 20% zugenommen haben. Also es ist vor allem bei den jungen Menschen ein großes Umdenken, also da gibt es sehr große Generationenunterschiede. Und was ich am Anfang gesagt habe, dass uns, wenn wir nicht in Kreislaufen denken, wir spüren nicht die Auswirkungen unseres Handelns. Und genauso ist es, wenn wir sagen, ich esse Fleisch, dann ist es schon etwas, was so etwas getrennt ist von uns. Wenn wir sagen, wir essen tote Tiere, dann würde ein kleines Kind das niemals essen. Ja, weil ein kleines Schwein oder eine kleine Katze oder Tiere sind einfach lieb und sie sehen das nicht als getrennt. Also kein Kind würde eine Eselsemmel essen, aber eine Salamisemmel schon. Ja, also diese Etikettierungen sind auch oft das Problem, dass wir etwas so von uns abstrahieren können und wegschieben.
Danke, ja. Was können wir politisch und wirtschaftlich ändern, um uns diesen Umstieg zu erleichtern?
Ja. Das ist natürlich zuerst die persönliche Ebene und die politische Ebene. In der persönlichen Ebene habe ich zuerst gesagt, von den Bildern, dass wir keine Bilder haben, überlege ich mir zum Beispiel bei der Verpackung, was wäre, wenn ich das, was ich verbrauche in der Verpackung in meinem eigenen Garten entsorgen müsste. Alle die Handys, die ich gehabt habe, Fernseher, alles das würde dort landen. Ja? So landet es in Ghana. Das ist die Müllnation der ganzen Welt. Und dort wird alles vergiftet und die Kinder werden krank und sterben. Also die politische Dimension ist eine sehr wichtige. Und wenn wir Kapazitäten haben, ist es wichtig, sich zu engagieren, meiner Meinung nach. Natürlich bei Petitionen sich zu engagieren. Aber natürlich gibt es sehr viele Kräfte in der Gesellschaft, die Unterschiedliches wollen. Aber je mehr wir uns artikulieren und auch als Konsumentinnen klar sagen, was wir wollen, desto mehr wird sich ändern. Und ein bisschen hat sich ja schon in der EU zum Beispiel geändert, dass es jetzt Initiativen gibt, dass die Hersteller von Elektrogeräten auch eine Reparatur möglich machen müssen, über die Garantiezeit hinaus. Also die Geräte werden hoffentlich bald anders gebaut werden, sodass Experten oder vielleicht sogar ich selber, so wie früher, etwas reparieren können. Das ist der erste ganz, ganz kleine Schritt. Mhm. Ja? Dann auch so, dass wir uns einsetzen für die Diversität. Dieses Monopol auf das Saatgut ist auch ein ganz wichtiges Thema, das die Lobbys in der EU versuchen, da durchzusetzen. Aber da müssen wir uns wehren.
Ja. Danke. Jetzt zur der nächsten Frage. Welcher Zen-Meister hat uns eine Lehre in der Nachhaltigkeit hinterlassen?
Ja, eine interessante Frage, weil das nachhaltige Leben oder das Leben in Kreisläufen in einem Zen-Kloster ja eigentlich selbstverständlich ist. Aber eine Geschichte gibt es, die uns zu denken gibt. Es gab einen Zen-Meister im 19. Jahrhundert in Japan, der hat geheißen Gisan. Und der war berühmt, also der war in Okayama, im Sogenji, einem berühmten Tempel auch heute. Und viele Schüler sind zu ihm gekommen, hunderte Schüler haben dort geübt. Unter anderem ist ein junger Mann, 19 Jahre alt, namens Giboku, auch dorthin gekommen. Und mit 19 weiß man ja schon so ungefähr, wie das Leben organisiert ist. Ja. Na jedenfalls gab es so eine Ordnung, dass jeder mal das Bad für den Zen-Meister vorbereiten musste. Und Giboku war an der Reihe, hat das Bad erhitzt und die Temperatur war ziemlich heiß. Die Japaner mögen es ja heiß, bis zu 40 Grad, aber das war doch zu heiß. Und er hat Wasser geholt im Eimer vom Brunnen, den Brunnen gibt es heute noch im Sogenji, um das Wasser runterzukühlen. Und wie dann die Temperatur richtig war, ist ihm noch ein bisschen Wasser übrig geblieben im Eimer und er hat es auf den Boden geschüttet. Als der Zen-Meister gekommen ist, hat er ihn so ein bisschen beobachtet und hat gesagt, was hast du da dann gemacht? Und er hat gesagt, naja, ich habe das restliche Wasser weggeschüttet. Er sagte, wenn du mit dieser Einstellung Zen übst, dann kannst du noch so viel 100 Jahre Zen üben. Du wirst es nie begreifen und nie erwachen. Denk daran, wie könnte dieses Wasser nützlich sein? Geh hinaus in den Garten und gieße dort die Pflanzen oder die Gurken. Dann hat dieses Wasser einen Sinn gehabt und das Wasser ist dann auch zufrieden, so ungefähr. Und das hat den Giboku, den 19-Jährigen, so beeindruckt, dass er sich künftig nur mehr genannt hat Tekisui, das heißt ein Tropfen Wasser. Und am Ende seines Lebens hat er gesagt, ich habe die Aufgabe bekommen des einen Tropfen Wassers und in meinem ganzen Leben habe ich diese Aufgabenstellung noch immer nicht durchdrungen.
Ja. Sehr schön.
Also das gibt uns einfach so die Lehre, dass alles kostbar ist.
Danke. Welche Facetten der Nachhaltigkeit gibt es im Zen?
Im Zen, das ideale Leben im Zen bedeutet, keine Spuren zu hinterlassen. Also so wie ein Vogel fliegt in der Luft oder ein Fisch im Wasser, die hinterlassen auch keine Spuren. In dem Moment sind sie da und wirken auch. Aber wenn sie dann einmal sterben, dann übernehmen andere. Und das ist für mich das Ideale eigentlich, eigentlich nicht so, wie wir es im Westen gewöhnt sind. Wir müssen to leave a legacy, ja, also wir müssen etwas hinterlassen. Wir müssen ein Buch schreiben, ein Haus bauen, was weiß ich, ja, eine Philosophie hinterlassen. Das ist sehr egozentriert und wir wissen, dass es in 200 Jahren sowieso Geschichte ist. Wie wichtig wir auch sind, wenn wir der Präsident des Verfassungsgerichts sind oder so. Es ist ein Name in irgendeinem Buch, das keiner mehr liest. Also es ist wichtig, hier zu wirken und die Welt so zu hinterlassen, dass die künftigen Generationen genauso gut leben können wie wir. Also auch Kreislaufdenken.
Sehr schön. Und jetzt eine etwas persönliche Frage. Wie sieht dein Zen-Garten der Nachhaltigkeit aus?
Oh Gott! Also ich habe einen kleinen Garten. Und viele Jahre habe ich nichts gemacht. Und dann wird man doch beeinflusst von den Nachbarn. Der eine hat einen sehr, sehr gepflegten Garten, so wie man es immer hatte. Und der andere hat es verwildern lassen, so wie mein Garten auch verwildert war. Und jetzt versuche ich, einfach den Pflanzen, die sich hier ansiedeln möchten, eine gute Heimat zu bieten. Also ich versuche keine exotischen Pflanzen zu pflanzen, sondern solche, die bei uns zu Hause sind. Ich versuche die wilden Obstbäume, die ich habe, zu beernten und daraus Marmelade zu machen oder Umeboshi oder Säfte oder was auch immer. Also es ist mir wichtig, das, was die Natur mir schenkt, auch wertschätzend zu behandeln und daraus etwas zu machen, dass es wieder für andere Menschen, dass es anderen Menschen hilft. Und ich versuche auch den Tieren dort eine Heimat zu geben. Ja? Ich versuche Sträucher zu pflanzen für die Vögel und für die Wildbienen und was es halt so alles gibt. Manche nennen es antiautoritärer Garten, manche nennen es Naturgarten. Also so sieht mein Zen-Garten aus.
Danke für diesen persönlichen Einblick und vielen Dank auch für dieses Gespräch. Für Zen-Tipps und Einsichten hast du einen Blog. Könntest du deine Blogadresse noch durchsagen?
Sehr gerne. Hier und da schreibe ich was auf diesem Blog und erzähle auch Zen-Geschichten und die Adresse ist www.fleurszenblog.com.
Danke nochmals.
Danke.